Guten Mittag miteinander, herzlich willkommen im Kult X. Ich bin gerade gefragt worden, ob es ein Mikrofon braucht heute. Ich bin froh, ich habe ein Mikrofon, weil ich sehr heiser bin und dann muss ich nicht so laut schwätzen. Und wir haben hier doch eine gewisse Geräuschkulisse. Einerseits die Vögel, die pfeifen, andererseits eine größere Baustelle schräg gegenüber und die Hafenstrasse, die man doch auch noch hört. Also wir sind hier mitten im Zentrum von Kreuzlingen und fast auch schon im Zentrum von Konstanz. Das macht es auch spannend, der Standort vom Kult X, weil wir sehr grenznah sind. Und das wiederum wird uns wahrscheinlich dann auch im Gespräch, wo uns bevorsteht, ein bisschen beschäftigen. Natürlich die Beziehung zwischen Kreuzlingen und Konstanz und logischerweise unsere Beziehungen zum Bodensee, wo in der Vergangenheit auf eine andere Art stattgefunden haben, als sie heute tun. Mein Name ist Christine Forster. Ich bin da Musiklehrerin schon seit fast 20 Jahren an der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen und auch freischaffende Musikerin und habe seit 10 Jahren das Projekt Kult X begleitet in verschiedenen Konstellationen, seit 2019 als Projektleiterin von der Stadt angestellt und seit jetzt im 21. Jahr als Geschäftsführerin, bin aber im April zurückgetreten. Vielleicht haben Sie das von der Presse entnommen. Wir hatten doch ein bisschen Turbulenzen gehabt intern und es gibt jetzt eine neue personelle Aufstellung. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich nach wie vor sehr verbunden mit dem Ort und werde nach wie vor da auch häufig ein- und ausgehen, weil es für mich ein riesiges Anliegen ist, dass da Kultur in Kreuzlingen eben auch in Kooperation mit Konstanz kann noch besser verankert werden. Danke möchte ich ganz herzlich der Margret Bührer fürs Organisieren und das sorgfältige Vorbereiten von dem Gespräch heute Mittag und natürlich der IWK. Joël Keller, du bist hier maßgebend beteiligt an dieser ganzen Veranstaltung, Sommertournee mit dem Container, der reist von Ort zu Ort. Wir haben heute also in Kreuzlingen den zweiten Standort, den wir bespielen dürfen. Und man darf dann schauen, gerne auf dem Programm, wo der Container noch alles angeht. Und gleichzeitig auch ein herzlicher Dank an Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, wo wir heute auch einen Vertreter da haben. So, und jetzt denke ich, weil wir ja international heute unterwegs sind, sprechen wir Schriftsprache, wie wir Schweizer das so gerne sagen, oder Hochdeutsch. Überhaupt ist das ja hier in Kreuzlingen eigentlich mittlerweile schon fast die Standardsprache. Meine 9-jährige Tochter spricht auf dem Pausenhof in Kreuzlingen Hochdeutsch. Also das ist zum Beispiel eine riesengroße Veränderung im Vergleich zu früher, wo ich groß geworden bin, auch in Kreuzlingen. Da hat man ganz klar noch Schweizerdeutsch gesprochen. Das ist komplett gekippt, was ich toll finde. Weil das Schweizerdeutsch ist ja sowieso noch da, also das verschwindet nicht. Allerdings verändert sich die Sprache. Meine Tochter kennt einige Wörter nicht mehr, die es im Schweizerdeutschen gibt. Verschweizerdeutschisiert sie dann aus dem Hochdeutschen. Gut, ich schweife ab. Ich möchte gerne euch beiden kurz das Wort übergeben, damit ihr euch selber vorstellt und zu eurer Person etwas sagt, woher ihr kommt und was ihr tut beruflich im Leben. Über das Private werden wir dann vielleicht später noch kurz sprechen, wenn es um die Orte geht, wo ihr gerne hingeht. Harald Derschka, darf ich das Wort und das Mikrofon überreichen?
Dankeschön, Frau Forster. Grüß Gott zusammen. Auch Ihnen. Mein Name ist Harald Derschka. Sie haben es gehört, ich komme aus Konstanz. Ich bin Mittelalterhistoriker mit Schwerpunkten in der Ideengeschichte, der Wirtschaftsgeschichte und was mich für das Gespräch hier heute wohl qualifiziert hat, in der Landesgeschichte des deutschen Südwestens und der Nordostschweiz, eben mit einem Schwerpunkt rund um den Bodensee. Ich lehre mittelalterliche Geschichte als außerplanmäßiger Professor an der Universität Konstanz und den Ausschlag für mein Hiersein hat der Umstand gegeben, dass ich der Präsident des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung bin, eines seit 1868 bestehenden landeskundlichen Vereins mit Einzugsbereich rund um den Bodensee über die Ländergrenzen hinweg.
Und dann übergeben wir das Mikrofon direkt an Christian Hunziker, der sich jetzt auch kurz bitte selber vorstellt.
Ja, mein Name ist Christian Hunziker. Ich bin seit August 2020 Leiter des Seemuseums. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin. Ich bin zwar auch Historiker, meine Schwerpunkte liegen aber in anderen Feldern. Ich würde sagen, ich bin hier, weil das Seemuseum sich als Expertin für das Vermitteln von Bodensee versteht. Und da würde ich natürlich gerne später auch noch ein bisschen was dazu sagen, was wir gerade machen und wohin die Reise auch zukünftig gehen soll.
Ja, vielen Dank. Und somit würden wir gleich zur ersten Frage kommen oder zu den Einstiegsfragen. Was bedeutet denn für euch die Bodenseeregion konkret? Was bedeutet das für dich, Christian?
Ja, ich habe mir drei Stichworte notiert und eigentlich sind es vier. Also erst einmal ist es Vertrautheit in gewissem Maße. Also der Bodensee ist so die Landschaft meiner Kindheit, wenn man das so sagen kann. Ich bin in Schaffhausen aufgewachsen. Das ist zwar am Rhein, aber trotzdem, das ist das gleiche Wasser, was dann auf den Bodensee fließt. Und wenn ich im Regio-Express von Ulm Richtung Singen-Schaffhausen fahre, sobald die Heger-Vulkane und der Bodensee auftaucht, dann fühle ich mich dann doch sehr zu Hause. Also das ist eine, dann die Verbindung quasi der See als verbindendes Element, das ist auch etwas, was mir in den Sinn gekommen ist. Und das letzte sind eigentlich zwei Worte, der See Vergnügen, also der See als Freizeitort und letztlich, was mich auch wieder zurück an den See gebracht hat, ist natürlich jetzt die Arbeit. Also ich beschäftige mich auch vornehmlich arbeitstechnisch mit dem Bodensee in einer Art und Weise, mit der ich mich davor noch nicht mit dem Bodensee auseinandergesetzt habe.
Vielen Dank. Harald Derschka, wie geht es Ihnen? Was verbindet Sie mit der Bodenseeregion?
Ja, das ist der biografische Zufall, dass ich hier halt seit über 50 Jahren lebe. Sie hatten gebeten, uns Stichworte zu formulieren und Herr Hunziker war da viel fantasievoller als ich. Beim Punkt drei Stichworte fiel mir ganz technokratisch ein: Schweiz, Österreich, Deutschland. Herr Hunziker nennt vier Stichpunkte, also darf ich das Fürstentum Liechtenstein auch noch hinzupacken. Das ist ja die Besonderheit der Bodenseeregion, dass wir hier eine Region, einen Raum oder was auch immer haben, der sich eben nicht entlang von Staatsgrenzen definiert, und das gibt uns die Möglichkeit, das Beste sozusagen aus drei oder dreieinhalb Welten zu verbinden.
Bleiben wir gerade bei Ihnen. Wie und warum setzen Sie sich für die Bodenseeregion ein konkret?
Ja, ich tue das als Vorsitzender eines landeskundlichen Vereins, und da gefällt mir eben der landeskundliche Ansatz, dass wir uns eben nicht irgendein Spezialgebiet herausgreifen, sondern untersuchen, was haben Menschen um den See herum gemacht, beziehungsweise die historische Frage schlechthin, warum haben die das eigentlich gemacht? Und Landeskunde ist eben übergreifend, und jetzt kommt der Bodensee ins Spiel. Es geht auch um die Wechselwirkung zwischen der Naturlandschaft und dem, was Menschen daraus machen. Wenn der Bodensee kein Gewässer wäre, sondern ein großer Wald oder eine große Wiese, dann sähe diese Landschaft ganz anders aus, als sie aussieht. Und dann würden wir auch anders miteinander umgehen hier, als wir das tun.
Christian, wie ist das bei dir? Wie setzt du dich ein oder was ist deine Tätigkeit der Bodenseeregion?
Ja, ich kann hier eigentlich nur anknüpfen. Also im Prinzip, wenn für den Bodensee-Geschichtsverein auch der Bodensee die Klammer bildet, in der sich der Verein bewegt, dann ist es natürlich beim Seemuseum ganz ähnlich. Also wir haben diesen geografischen Raum Bodensee, den wir betrachten wollen aus unterschiedlichen Perspektiven, sei das historisch, aber auch als kultureller Raum, als Ort der gesellschaftlichen Diskussion und letztlich auch als Naturraum, den man betrachten kann. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende am Seemuseum, dass wir eben nicht sagen, wir nehmen nur eine bestimmte Region hier am See in den Blick, sondern wir sagen, wir nehmen den ganzen See in den Blick. Also Schiffe, Fische, Bodensee soll wirklich unser Motto sein und auch diesen ganzen See vollumfassend darstellen. Das hat sich auch eigentlich seit der Gründung so, war mindestens der Anspruch dahingegen. Also gibt einen Aufsatz von 1994 vom Museumsgründer von Hans-Uli Wepfer, der hieß das erste internationale Bodenseemuseum. Also dieser Anspruch, wirklich international verknüpft zu sein, das spiegelt sich in unseren Mitgliedern, die um den See verteilt sind. Und das soll natürlich jetzt auch, wenn wir unsere Dauerausstellungen in den Blick nehmen, verstärkt auch Thema in den Ausstellungen sein, weil da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen.
Wie geht denn das mit dieser internationalen Verknüpfung, wenn so ein großer See in der Mitte liegt?
Die Frage, also, ich war sehr, also jetzt auf musealer Ebene gibt es natürlich verschiedene Foren, wo man sich verknüpfen kann. Ich habe im August 2020 angefangen und das war, was Verknüpfungen und über Grenze hinweg arbeiten anbelangt, ist nicht unbedingt der idealste Zeitpunkt. Ich habe zwar den Weg aus Sachsen hierher gefunden, das ging, aber so diese ganzen informellen und formellen Treffen, die es sonst gab, die sind natürlich am Anfang vor allem weggefallen. Jetzt war letzte Woche das Bodensee-Symposium, vorletzte Woche schon, und da hat die internationale, also ICOM, die internationale Kommission der Museen, hat da eingeladen und da ist man auch ins Gespräch gekommen mit ganz vielen Museen, die rund um den Bodensee tätig sind. Und das können Ausstellungsprojekte sein, das können gemeinsame Veranstaltungen sein. Auch, wir haben auch schon mit dem Großgartenmuseum in Konstanz Veranstaltungen gemacht. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin.
Du hast angesprochen, du seist in einer schwierigen Zeit hergekommen. Das war die Zeit, als wir hier die Kunstgrenze dicht hatten. Also wir konnten nicht mehr rüber nach Konstanz, wir konnten nicht mehr pendeln. Nicht nur hier natürlich, aber hier besonders ist das besonders augenfällig gewesen. Hat sich da etwas verändert jetzt, seit die Grenze wieder offen ist oder seit Corona?
Also ich glaube jetzt so im Alltag ist es für mich schwierig zu beurteilen, weil ich quasi erst hergekommen bin, als die Grenze wieder offen war. Aber so in den Köpfen der Menschen ist das schon, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben, dass da plötzlich wieder eine Grenze war, die dicht war, die ja jetzt eigentlich sehr, sehr lange nicht mehr so geschlossen war. Also das hat mich schon gedacht, ja, da merkt man plötzlich wieder, dass es eben doch zwei unterschiedliche Städte sind und dass das jetzt wieder ein bisschen zusammenwachsen muss. Also ich glaube, ich selber habe auch noch sehr viel, muss noch sehr viele Orte in Konstanz entdecken, weil ich meine, Kreuzlingen und Konstanz ist eine Stadt, klar, aber das muss ich erst auch wieder so ein bisschen realisieren.
In der nächsten Frage würde es um diese prägenden Ereignisse gehen. Und das wäre jetzt so eins in jüngster Vergangenheit passiert, diese Grenzschließung. Harald Derschka, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an prägende Ereignisse der letzten Jahrhunderte vielleicht auch denken?
Aha, ja gut, das prägende Ereignis überhaupt ist die Klimaerwärmung am Ende des Pleistozäns, denn da zog sich der Gletscher zurück. Wenn er das nicht getan hätte, wären hier 300 Meter Eispackung und dann säßen wir nicht hier. Prägend für die heutige Lebenswelt, wenn es jetzt ganz ums Konkrete geht, auch um diese Frage, wie schaffen wir die Kommunikation über die Grenzen hinweg oder wieso denken wir überhaupt in Grenzen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dann wird es gewiss das mittlere 19. Jahrhundert sein, wo die Ökonomien und die Staatlichkeiten rund um den See die Konturen gewannen, die sie im Prinzip heute haben. Also an einem Beispiel kann man das schön hernehmen, das ist die Verkehrsinfrastruktur. Also stellen Sie sich vor, Sie haben in vorindustrieller Zeit einen Sack mit Korn oder eine Kiste mit Roheisen oder ein Fass mit Salz. Das haben Sie von Friedrichshafen schneller in Rorschach als in Tettnang, weil der See die gegebene Transportfläche ist und der Landtransport schlicht langsam und teuer ist. Ja, 1850 verbindet das Königreich Württemberg seine Südbahn mit der Ostbahn. Und dann haben sie diese Ware von Friedrichshafen eben schneller in Stuttgart als in Rorschach. Und 1854 schließt das Königreich Bayern Lindau an die Ludwig-Südbahn an. Baden zieht danach irgendwann in den 1860er Jahren Konstanz an die Badische Hauptbahn. Und dann haben sie, und zwar erst dann, eine Umkehrung des Gesichtsfeldes der südlichen Bodenseeuferregionen nach Norden zu den jeweiligen Hauptstädten hin und übrigens nur dorthin, bis man mit dem Zug von Konstanz nach Lindau dampfen kann, dauert es noch mal eine Generation, eben 30 Jahre.
Ja, also wenn wir das Jahr 1850 mal so nehmen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist so eine Markierung. Vorher hat der See eine ganz andere Rolle gespielt und man ist dann tatsächlich über Transportwege schneller unterwegs gewesen auf dem See als auf dem Land und danach hat das geändert. Christian Hunziker, vielleicht auch ein Kommentar dazu.
Ja, also ich glaube, was man zum Beispiel bei uns im Seemuseum ganz gut sehen kann, so diese Veränderung oder Beschleunigung der Welt im 19. Jahrhundert, wenn wir unseren Besucherinnen und Besuchern erzählen, dass es halt Mitte des 19. Jahrhunderts noch verschiedene Zeiten gab am Bodensee, dass die Schifffahrt sich nach unterschiedlichen Zeiten ausrichten musste, also dass man halt irgendwie, klar, es gab fünf Länder rund um den Bodensee zur damaligen Zeit und dass sich dann quasi die Kapitäne bis zu einer halben Stunde umrechnen mussten, was jetzt dann gerade die Anlegezeit dann sein soll, dann kann man sich das heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und damit einhergeht natürlich im 19. Jahrhundert auch ein irrsinniger technologischer Wandel, die Dampfschifffahrt kommt auf, diese Lädinen, die jahrhundertelang Segelschiffstransport, die quasi die schnellste Verbindung waren, werden dann langsam abgelöst von den Dampfschiffen. Und ja, das ist wirklich so ein Zeitalter der Beschleunigung und ja, der Verbindung. Ich fand jetzt aber ganz interessant, dass mit der Bahn auch diese Wegwendung vom See kommt. Das finde ich schon auch spannend.
Also, ja, über das Thema Bahn könnte man noch länger sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr da, also ich, ja, das ist tatsächlich relativ mühsam, interessanterweise auf der deutschen Uferseite, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Auf der Schweizer Seite geht das relativ elegant mittlerweile, je nachdem, wo man hin möchte. Wieso ist denn das so?
Ja, das ist eben das Ergebnis dessen, dass wir auf deutscher Seite zum Zeitpunkt, als diese Bahnlinien geplant wurden, drei verschiedene Staaten mit drei verschiedenen Ausrichtungen hatten, die sich im Übrigen auch nicht bloß freundlich gegenüberstanden, sondern miteinander konkurrierten. Es hätte dem Großherzogtum Baden schlicht nicht gepasst, wenn Konstanz besser an Friedrichshafen und damit an Württemberg angebunden gewesen wäre als an Karlsruhe. Diese Länder waren ja auch problematisch integriert bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Karlsruhe benötigte diese Bahn auch zu Kontrollzwecken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war etwa das territoriale Schicksal des Hegaus unklar. Eigentlich wollte Württemberg dort am Bodensee Fuß fassen. Und noch Mitte des 19. Jahrhunderts befürchtete Baden, dass Württemberg eine strategische Eisenbahn Richtung Hegau bauen könnte und irgendwann einen Zug mit Soldaten besetzen und dann die Landesfestung Hohenwil ausbauen könnte.
Ja, vielen Dank. Somit wären wir auch schon bei den herausragenden Merkmalen dieser Region. Vielleicht kann man da den Tourismus erwähnen, das spielt ja auch eine ganz andere Rolle, ob jetzt auf der Nordseite oder auf der Südseite des Bodensees oder ob in Österreich oder vielleicht auch in Schaffhausen. Also überall ist das ganz ein anderes Thema, aber man könnte auch über andere Merkmale sprechen. Harald Dirschka.
Ja, wenn Sie jetzt nach Merkmalen spezifisch der Bodenseeregion fragen, dann würde ich die Sache umdrehen. Andere Landschaften sind spezifischer. Also wenn Sie über den Schwarzwald reden, der geht halt so weit, wie die Bäume gehen. Oder wenn wir hier nach Osten gehen, dann fängt hinter der Laiblach das Allgäu an. Man kann streiten, welcher Weiler zum Allgäu gehört und welcher nicht, aber das Allgäu als solches ist eine Tatsache. Der Bodenseeraum ist dagegen unbestimmt und das würde ich jetzt als ein herausragendes Merkmal nennen. Sehen Sie schon daran, dass es für den Bodensee gar keinen Landschaftsnamen gibt. Es gibt das Allgäu, es gibt den Schwarzwald, aber wenn wir uns über den den Bodenseeraum verständigen. Also Sie haben hier, Sie stellen das hier unter dem Begriff Bodenseeregion, sehe ich. Gebräuchlich ist ja auch dieser technokratische Begriff des Bodenseeraumes aus der Zwischenkriegszeit. Da klingt sowas wie Raumplanung mit, aber so einen richtig schönen Namen fürs Ganze haben wir nicht. Andererseits, es gibt nun diese dreibändige Geschichte Otto Fegers über die Geschichte des Bodenseeraums oder die beiden Bände von Albert Knöpfli über die Kunstgeschichte des Bodenseeraumes. Daran sehen wir, es gibt eine Geschichte des Bodenseeraumes, es gibt eine Kunst des Bodenseeraumes. Also der Bodenseeraum ist eine Tatsache, aber er ist geografisch nicht festlegbar. Da gibt es keine Kriterien, also da gehören ja die Voralpen des Appenzell genauso zu wie die Hegau-Berge oder Schwaben. Wo will man da geografisch sinnvoll die Grenze ziehen?
Ja, Christian Hunziker, wie geht es dir mit diesen Merkmalen, die doch nicht sehr spezifisch sind?
Ja, ich glaube, wenn ich Peter Stamm jetzt richtig zitiere, der hat den Bodenseeraum mal als Dazwischenraum bezeichnet. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Also so dieses Dazwischen, das kann zwar negativ interpretiert werden als zwischen Stuhl und Bank, aber positiv wäre das dann auch als Verbindende. Also dieses verbindende Element, dieses Verbindende der verschiedenen Regionen, das Verbindende der verschiedenen Länder. Wenn ich jetzt subjektiv den Bodenseeraum wahrnehme, muss ich sagen, für mich ist es eine sehr reichhaltige, aber auch eine sehr wohlhabende Landschaft. Und zwar eine Art von Wohlstand, die die Menschen aber auch nicht so gerne zeigen, habe ich das Gefühl. Also das ist so meine subjektive Wahrnehmung.
Warum nicht?
Ich hab so das Gefühl, das ist so eine gewisse, man hat zwar einiges, man stellt es aber nicht unbedingt zur Schau. Aber so kommt es mir jetzt, als Außenstehender, der hier in den Bodenseeraum zurückgezogen ist, kommt mir das so ein bisschen rüber.
Ja. Und gibt es da Unterschiede tatsächlich jetzt in den einzelnen Ländern?
Das möchte ich jetzt nicht, das kann ich nicht behaupten. Aber einfach so für den Thurgau, so die Region, die ich jetzt hier so wahrnehme, kommt mir das schon so, ja.
Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt auf unsere Region so ein bisschen das Augenmerk legen, also wo wir uns gerade hier befinden in der Grenzregion Kreuzlingen-Konstanz und dann auch vielleicht weiter hinunter Seerhein, wo wir viel interessante Natur auch haben, wo dann bald mal der Untersee mit der Reichenau kommt. Wie ergeht es euch? Ich weiß gar nicht, Herr Derschka, Sie leben in Konstanz. Wie leben Sie in Konstanz und wie gehen Sie mit dieser Situation, mit der Grenze und dem Rhein? Man sagt ja manchmal auch, das gehört noch zu Konstanz oder KN, Kreuzlingen Nord. Also Kreuzlingen und Konstanz sind eine Art zusammengewachsen. Manche meinen aus der Höhe, aus der Luft, das wäre eins, ist es aber natürlich nicht. Wie ergeht es Ihnen da?
Da ist für mich wie für Sie alle der selbstverständliche Alltag ist, nehme ich das nicht wahr. Also Konstanz und Kreuzlingen und der weitere Thurgau befinden sich ja in einem Verhältnis, das man symbiotisch nennen könnte, das sich auch immer wieder neu sortiert. Aber das Interessante daran ist ja, dass es sich neu sortiert und dass es ein Verhältnis bleibt. Also etwas, was wir in unserer Lebenszeit ja alle überblicken können, ist die Veränderung des Währungsgefälles. Wir leben eben an einer Währungsgrenze und zu meiner Kindheit gehört noch, dass man am Samstag nach Kreuzlingen in den Mikro fährt. Denn für eine Mark gab es 1,20 Franken und da konnte man billig einkaufen. Sie wissen, dass das hat sich in der Zwischenzeit grundlegend geändert. Aber was geblieben ist, ist der Einkaufstourismus, jetzt halt in die andere Richtung. Also das Interessante ist, dass das Verhältnis bleibt. Alle Jahrzehnte muss ich das neu definieren. Und gerade wenn wir weiter zurückdenken ins 20. Jahrhundert, hat dieses Verhältnis ja auch große Zumutungen überlebt. Aber es hat sie halt überlebt. Es ist immer geblieben. Auf einer Ebene, die sagen wir auch politische Entscheidungen unterlaufen kann. Das Das ist die Eigensinnigkeit der Leute, die hier leben. Wenn es den Sprit in Kreuzlingen billiger gibt, fahre ich halt zum Tanken nach Kreuzlingen. Punkt.
Hat das der Papst auch gemacht zu Zeiten des Konzils? Wie war es damals, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückblicken, als wir hier sozusagen den Nabel der Welt hatten?
Ja, da gab es ja keine Staatsgrenzen, über die man hätte reden können. Das ist der Punkt. Wenn Sie auf die Zeit des Konzils anspielen, die ist hier direkt für die Grenze, von der wir reden, tatsächlich eine Wegmarke. 1415 war ja ein Epochenjahr mit der Kriegserklärung König Sigismunds an seinen Konkurrenten, den Herzog Friedrich IV. Von Österreich. Infolgedessen brach die Habsburger Herrschaft am Bodensee und im Mittelland zusammen. Und die Ergebnisse waren dann ziemlich schnell zu sehen. Der Aargau wurde eidgenössisch. Die habsburgischen Herrschaften in Vorarlberg konnten von den Habsburgern zurückerobert werden. Ja, und der Thurgau war zwischendrin. Was sollte da eigentlich passieren? 1415 folgende hat die Stadt Konstanz einige wesentliche Herrschaftsrechte der Habsburger im Thurgau erworben, aber die waren halt nicht umfassend genug, als dass Konstanz eine Territorialherrschaft im Thurgau konsequent hätte aufbauen können. Vermutlich hatte auch Konstanz nicht die Substanz. Die Eidgenossen, die dann ab 1460 hier in die Konstanzer Funktionen einrückten, hätten diese Substanz vielleicht eher gehabt, haben sie aber auch nicht genutzt. So bleibt der gesamte vormoderne Thurgau eben ein unbestimmtes Zwischendrin. Und eben erst in der Moderne, im 19. Jahrhundert mit der Nationalstaatsbildung, zuerst in der Schweiz, dann in Deutschland, hat diese Grenze die scharfen Konturen bekommen, die sie heute hat.
Ja, spannend, wenn Konstanz da mehr gemacht hätte, oder wie haben Sie es formuliert, mehr Potenzial gehabt hätte. Und wir
vielleicht
jetzt
auch mehr Willen.
Oder mehr Willen. Und wir jetzt hier zu Deutschland gehören würden, wie wäre das heute?
Dann hätten Sie KN am Auto und würden Ihre Steuern Richtung Stuttgart und Berlin bezahlen.
Wie weit wäre das gegangen? Wäre da der ganze Thurgau dann, hätte der ganze Thurgau zu Deutschland gehört?
Ja, das wäre dann auch umgekehrt die Frage, würde dann Konstanz zu Deutschland gehören oder nicht zur Schweiz? Also man kann da kontrafaktisch viele Spiele durchführen, die alle gemeinsam haben. Es ist unüberprüfbar und darum brauchen wir es auch nicht zu vertiefen.
Aber doch interessant, oder, dass wir hier tatsächlich eine relativ starke Grenze haben seit vielen, vielen Jahren und auch eine andere Sprache sprechen fast. Und auch, ich beobachte das manchmal, wir ticken ein bisschen anders. Es gibt einen kulturellen Unterschied, obwohl wir historisch gesehen ja aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Vielleicht magst du noch was sagen, Christian?
Naja, was davon bleibt, ist ja schon auch ein bisschen, dass Konstanz so ein bisschen die größte Stadt im Thurgau ist. Also das bleibt ja von der Entwicklung schon auch übrig, also wenn man das so sagen darf. Ich gucke jetzt auf die Vertreter des Kantons. Also ich habe, als ich hierher gezogen bin, auch immer gesagt, ich ziehe nach, meinen deutschen Freunden habe ich das gesagt, meinen schwarzen Freunden natürlich nicht, aber meinen deutschen Freunden habe ich immer gesagt, ich ziehe nach Konstanz auf die Schweizer Seite. Also das war dann irgendwie das, was man am besten geografisch irgendwo verorten konnte.
Also wir haben jetzt ein bisschen über das Früher gesprochen und das Heute, und jetzt können wir noch über das Morgen sprechen, Christian. Wie wird sich der Einkaufstourismus beispielsweise entwickeln? Wie werden unsere Beziehungen sein in 10 Jahren, in 20 Jahren über die Grenze hinweg?
Ich bin ja nicht in der Wirtschaftsförderung, deswegen glaube ich, kann ich über den Einkaufstourismus nicht so richtig Auskunft geben, aber was ich glaube, was unabdingbar ist und was auch wichtig ist, dass man halt immer noch stärker zusammenwächst und noch enger verflochten ist und noch enger verknüpft. Und da wünsche ich mir jetzt natürlich auch als Kulturinstitution, dass dieser Austausch, der jetzt während der Corona-Zeit so ein bisschen brach lag, dass der wieder stärker wird. Dass wir als Seemuseum auch das junge, kulturaffine Publikum aus Konstanz zu uns ins Museum ziehen können, weil das können wir nämlich bislang noch nicht. Also da müssen wir wirklich was machen, weil ich glaube, so eine Unistadt hat auch das Potenzial, dass wir müssen das als Kulturinstitution auch noch besser nutzen. Aber die Studis, die kriegen wir bei uns nicht ins Museum. Wenn, dann kriegen wir sie als mögliche Praktikanten und dann haben wir bürokratische Hürden zu meistern, die dann gar nicht mal so klein sind. Also da bin ich auch immer wieder überrascht, dass es schwierig ist. Das schweife ich ein bisschen ab, aber das wäre auch ein Wunsch, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, jemanden einzustellen für ein Praktikum beispielsweise, was dann vielleicht auch ein kleines Gehalt gibt und dass das irgendwie möglich ist. Da sind wir letztes Jahr grandios dran gescheitert. Das ist gar nicht so einfach.